Heute habe ich ein bisschen ein schwieriges Thema und ich steige zunächst mal mit einer Geschichte ein, die ich von jemandem in der Nähe von Köln gehört habe, der gehört zur Heilsarmee. Um es kurz zu erklären, die Heilsarmee, das ist auch eine Gemeinde, die sich sehr stark dafür einsetzen, Obdachlosen und Menschen, die wirklich ganz stark in existenzieller Not ist, denen zu helfen. Dieser Mann, oder ich glaube, es war ein Kollege von ihm, von dem er erzählt hat, der hat in der Stadt immer wieder, ist er hingegangen mit seinem Rucksack, mit mit der Thermoskanne Kaffee und mit Brötchen in der Hand, ist er zu den Obdachlosen gegangen, hat ihnen was zu essen gegeben, hat für die gebetet, Gespräche geführt. Und so entsteht zu einigen Obdachlosen dann ja auch so eine Intimität, dass man halt durch Gespräche schon ja, einfach Freundschaften entwickelt. Und dann hat einer dieser Obdachlosen einmal zu ihm gesagt, der hat gesagt, weißt du, dir geht es ja gut und du erzählst immer von diesen guten Sachen. Aber ich habe schon total viel Leid erfahren. Du weißt gar nicht, wie es ist, täglich herausgefordert zu werden. Jeden Tag immer wieder neu mit deinen Fehlschlägen konfrontiert zu werden. Für ein paar Tage kann ich es schon schaffen, auch einen positiven Blick zu haben. Und dann denke ich, ich kann wieder was aufbauen. Aber dann merke ich, dass ich zu schwach bin. Und dann schmeiße ich nach ein paar Tagen wieder alles hin. Sein Kollege hat dann darauf geantwortet, weißt du, jeden Tag, wenn ich morgens aus dem Bett aufstehe oder erstmal aufwache, dann merke ich, dass ich auch zu schwach bin, um all den Herausforderungen des Tages gerecht zu werden. Viel zu oft schon habe ich es erlebt, dass wenn ich in den Tag reingestartet bin, bereits nach ein paar Stunden der erste Streit in der Familie losbricht, auf der Arbeit irgendwie mein Chef von mir enttäuscht ist. Und manchmal geht auch alles für ein paar Tage gut. Aber dann kommt wieder eine Krise, wo ich irgendwie wieder alles hinschmeißen will. Aber weißt du, wenn ich dann alles hinschmeiße, dann schmeiße ich es nicht auf den Boden, wo es zerbricht, sondern ich werfe es auf Gott, weil ich weiß, dass er damit fertig wird. Ich fand das eine total starke Geschichte, wo der Mann einfach gezeigt hat, dass Herausforderungen oder schwierige Situationen jeden von uns betreffen. Es ist nicht so, dass der irgendwie arm ist oder der gerade in der Krise steckt, dass der Leid ganz anders in seinem Leben schon erlebt hat, als der vielleicht gerade gut dasteht. John Piper hat es auch mal anders formuliert. Er hat gesagt, oder jetzt zu dem Thema Versuchung gesagt, hat er gesagt, bei Versuchung denken wir manchmal, dass die irgendwie schon oft gescheitert sind, dass die viel Erfahrung mit Versuchen haben. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Denn der schon noch 5 Minuten aufgegeben hat, der weiß gar nicht, wie es sich anfühlt, wenn man mal eine halbe Stunde lang einer Versuchung standhalten muss. Oder ein paar Tage, oder ein paar Monate, oder ein paar Jahre. Unser bestes Beispiel in dieser Situation ist Jesus. Von Jesus wissen wir, dass er jeder Versuchung standgehalten hat. Manche Leute denken jetzt, ja, der hat ja nur 3 Versuchungen gehabt in der Wüste. Auf die werde ich gleich auf jeden Fall eingehen, darum geht die Bibelstelle. Aber Jesus hat viel mehr Versuchungen in seinem Leben gehabt. Wir müssen überlegen, sein Dienst beginnt erst, als er an die 30 war, ein bisschen älter. Davor hat er schon 30 Jahre lang in seinem Dorf gelebt als Zimmermann, hat das ganze Leid gesehen und hat noch nicht gehandelt. Und auch als er dann gehandelt hat, wo er dann viel wortgewandter war als die Pharisäer, die alle in den Sand gesteckt hat. Also ich könnte da schon ein bisschen Arroganz entwickeln. Oder als die Leute am Kreuz ihm gesagt haben, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herunter und zeig uns das. Ist das nicht auch eine Versuchung? Jesus wurde in seinem Leben sehr viel versucht. Und auch an der Stelle heißt es, dass der Teufel ihn anschließend noch weiter versuchen wollte. Aber ich werde jetzt erstmal die Bibelstelle vorlesen und dann gehen wir auf diese 3 Versuchungen ein, die der Teufel hier gebraucht, um Jesus zu versuchen, weil das 3 sehr gute Exemplare sind, wo wir auch sehen, wie der Teufel uns in unserem Leben versuchen möchte. Ich lese vor aus Matthäus Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Dann wurde Jesus vom Geist Gottes ins Bergland der Wüste hinaufgeführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. 40 Tage und Nächte lang aß er nichts. Als der Hunger ihn quälte, trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus antwortete: Nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Vorsprung im Tempel und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hier hinunter. Es steht ja geschrieben, er schickt seine Engel für dich aus, um dich zu beschützen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus gab ihm zur Antwort: Es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Königreiche der Welt und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus: Weg mit dir, Satan. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Wir fangen mal mit der ersten Versuchung an. Da sagt der Satan zu Jesus: Du hast Hunger? Nimm doch diese Steine hier. Du siehst doch diese Steine, die haben schon die Form von Brot, von Brötchen im Prinzip. Verwandel sie einfach in Brötchen und dann isst das. Der Teufel versucht hier, an die Bedürfnisse von Jesus anzuknüpfen. Und der Teufel versucht immer, in jeder Situation, dass wir anstelle von Gott etwas anderes setzen. Bei dieser ersten Versuchung ist es jetzt unsere eigenen Bedürfnisse. Und Essen ist somit das stärkste Bedürfnis, was wir haben. Das wollen wir täglich tun. Ihr kennt vielleicht die Werbung, ich weiß nicht, ob es von Mars oder Snickers ist, wo, wenn man nichts gegessen hat, man wie eine Diva ist. Ich muss zugeben, ich persönlich bin auch so. Also der Schokoriegel ist jetzt nicht meine Favorite-Wahl. Aber meine Frau weiß genau, wenn ich mal irgendwie total schlecht drauf bin, dann liegt es vermutlich daran, dass ich Hunger habe. Aber vielleicht ist es bei euch auch was anderes, was euch triggert. Oder wie ihr sagt, hey, das ist so ein Bedürfnis, wo ich nach habe und wo das vielleicht auch ein Bedürfnis ist, was zu stark ist. Ist es das Bedürfnis nach Essen? Ist es das Bedürfnis nach Geld? Ist es das Bedürfnis nach Sex? Oder vielleicht irgendwie auch was ganz Spezielles, Materielles. Dass ihr sagt, hey, ich finde Autos total toll. Das ist ja auch an sich nichts Schlechtes. Aber brauche ich unbedingt das beste Auto jedes Jahr? Das beste Motorrad jedes Jahr? Das beste Fahrrad jedes Jahr? Ich habe mich mal erkundigt, wie teuer Fahrräder sein können. Ja. Das Schwierige dabei ist doch, unsere Bedürfnisse sind real. Und wir können unsere Bedürfnisse nicht einfach wegrationalisieren und sagen, ja, ich habe jetzt zwar Hunger, aber ist ja nicht so schlimm. Kann es also gut sein oder auch notwendig sein, sich um seine Bedürfnisse zu kümmern? Absolut. Unsere Bedürfnisse sind real und wir sollten sie auch nicht vernachlässigen. Sollten wir demnach unser Leben nach unseren Bedürfnissen ausrichten? Nein, auf keinen Fall. Genau hier ist nämlich die Krux. Die Antwort von Jesus, die ist hier so stark. Er sagt, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Was Jesus damit sagt, ist, ja, ich habe Bedürfnisse und ich habe Hunger, aber viel wichtiger als meine Bedürfnisse ist meine Beziehung zu Gott. Meine Beziehung zu Gott ist wichtiger, als dass irgendwelche anderen persönlichen Bedürfnisse von mir gerade gestillt werden. Und wenn ich mich an Gott wende, dann vertraue ich auch darauf, dass Gott auch meine Bedürfnisse kennt. Und dann vertraue ich darauf, dass Gott mir einen gesunden Weg zeigt, wie meine Bedürfnisse angemessen zufriedengestellt werden. Also jetzt nochmal die Frage, okay, was triggert uns? Ob es das Essen ist, ob es Geld ist, Sex, vielleicht das Auto, Fahrrad oder irgendein anderes materielles Ziel, ein neues Haus. Der Schlüssel an dieser Stelle ist, dass wir zuerst unsere Beziehung zu Gott sehen und dass wir ihn fragen, hey Gott, ich habe diese Bedürfnisse. Was davon ist gesund und wie können wir da einen guten Weg finden? Und ich sage dir, Gott wird dort antworten. Aber der Teufel macht hier ja nicht Halt. Der verlässt Jesus ja nicht nach der ersten Versuchung, sondern der hat schon mehr in petto. Und der Teufel merkt, dass Jesus aus der Bibel zitiert, aus der Heiligen Schrift. Also macht der Teufel das jetzt auch. Und dann kommt die nächste Versuchung. Und da sagt er, oder er führt ihn erstmal auf den höchsten Punkt beim Tempel. Und dann sagt er, wenn du der Gottes Sohn bist, dann stürz dich hier herunter. Es steht ja geschrieben, er schickt seine Engel für dich aus, um dich zu beschützen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Wenn wir denken, dass wir nur irgendwie in eine Bibelstelle zitieren müssen, dann ist der Teufel weg. Leider nein. Der Teufel kennt die Bibel genauso gut wie du. Und der Teufel weiß auch genau, wie man mit der Bibel auch Leute manipulieren kann. Auch die Weltgeschichte zeigt, dass ganz oft schon mit der Bibel auch manipuliert worden ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir ein gutes und richtiges Verständnis von der Bibel haben, dass wir regelmäßig darin lesen, dass wir auch wissen, was das bedeutet, was da drin steht. Die Versuchung, die der Teufel an dieser Stelle Jesus hier im Prinzip gibt, ist, dass er Jesus dazu bringen möchte, dass sein eigenes Ego sozusagen zu seinem Gott wird. Stell dich auf den höchsten Punkt dieses Tempels oder er steht dort oben. Alle werden dich sehen. Dann stürzt du dort hinunter und Gott wird eingreifen und mit seinen Engeln dein Leben beschützen. Wow, was für ein starkes Wunder. Ich sagte, nach diesem Wunder wären alle Pharisäer auch auf seiner Seite gewesen. Ganz Jerusalem würde anfangen zu glauben und sie würden ihn feiern. Wenn ich jetzt herunterspringe, dann muss Gott mir helfen. Und dieses, dann muss Gott mir helfen, da sehe ich nicht mehr Gott als den an, den ich anbete, sondern Gott als den Diener an, der gefälligst mir zu helfen hat. Aber Jesus widersteht dem. Und er sagt, nein, ich muss Gott nichts beweisen und Gott muss auch mir nichts beweisen, sondern ich stelle mich ganz bewusst unter Gott. Und dann sagt er das mit den Worten aus der Bibel, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Und ich finde es auch ganz ermutigend eigentlich, dass wir sagen können, hey, ich muss Gott nichts beweisen und Gott muss mir nichts beweisen. Sondern dass wir wirklich eine Vertrauensbeziehung haben. Aber bei dieser Vertrauensbeziehung muss auch ganz klar sein, dass ich wirklich diese Perspektive habe, Gott ist der Schöpfer des Universums. Jesus hat mich von meinen Sünden reingemacht. Er ist der heilig ist. Ich bin nur heilig aufgrund von seinen Taten. Ich stelle mich unter ihn und ich möchte ihn anbeten und nicht andersrum. Der Teufel gibt immer noch nicht auf und geht noch weiter. Und dann kommt die dritte Versuchung. Und die dritte Versuchung ist eine ganz besondere Versuchung, sag ich mal. Ich lese es einfach erst einmal vor. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Die Aussage hier ist, ich, Satan, kann dir alles geben. Aus welcher Hand empfängst du es jetzt? Aus der Hand Gottes oder aus der Hand des Teufels? Wenn wir die Bibel lesen, wissen wir genau, dass Gott, Jesus, auch die Herrschaft über die ganze Erde und über den Himmel gegeben hat oder geben wird. Dass es schon festgeschrieben steht. Jesus weiß, dass er sozusagen Thronfolger der gesamten Welt wird. Aber der Teufel gibt ihm einen leichten Weg dazu. Du musst nicht am Kreuz sterben. Du musst nicht das ganze Leid jetzt auf dich nehmen. In einem Jesus-Film, ich weiß gar nicht mehr, welcher das ist, es gibt ja mehrere, da fand ich das total schön, wie es gezeigt worden ist. Und zwar zeigt der Teufel Jesus da so eine Vision und eine Vision, wie die Menschheit und die ganzen Könige sich in den nächsten Jahrhunderten sich so entwickeln. Und da zeigt er die ganzen Kriege auf. Die Kriege, die die Römer anschließend geführt haben, die Kriege, die dann über das Französische Reich kamen, dann der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, die Atombombe. Das alles machen die Herrscher dieser Welt. Wenn du dich jetzt mir niederwirfst, dann kannst du stattdessen König werden. Und dann muss das alles nicht geschehen. Wow. Wenn ich mir das so vorstelle, dann denke ich mir, oder wenn ich dieses Leid, was wir auf der Welt schon erfahren haben, dann denke ich mir auch, Jesus, warum hast du es nicht angenommen? Aber der Grund ist natürlich, weil Jesus nicht nur unser Leben retten wollte, sondern unsere Seelen retten wollte. Und weil Jesus ein ewiges Leben für uns im Sinn hat. Und wir verstehen manchmal nicht, warum der Weg Gottes irgendwie so ist, wie er ist, und dass wir diese ganze große Zeit dazwischen jetzt noch irgendwie brauchen. Aber auch da müssen wir darauf vertrauen. Und ich weiß jetzt, ich muss zugeben, dass ich an dieser Stelle keine gute Überleitung habe, wie das in deinem Leben aussehen kann, wo du eine Verheißung hast und dann da irgendwie einen schnellen Weg zu finden könntest. Aber was ich ganz spannend finde, ist, Jesus war 40 Tage lang in der Wüste. Und hier steht, als er Hunger bekam, begann der Teufel, ihn zu versuchen. Manchmal denken wir, okay, 40 Tage lang fastet er und dann an Tag Nummer 40, da kommt plötzlich der Teufel und versucht ihn. Ich glaube, dass es anders war. Ich denke, dass der Teufel ihn jeden Tag versucht hat. Immer wieder gekommen ist und ihn immer wieder diese drei Versuchen gegeben hat. Vielleicht auch noch andere, die wir hier nicht lesen, aber auf jeden Fall diese drei. Ihr kennt bestimmt das Sprichwort, Gelegenheit macht Diebe. Der Teufel liebt Gelegenheiten. Deswegen möchte der Teufel euch so viele Gelegenheiten wie möglich in euer Leben reingeben. Und einmal vielleicht Nein zu sagen, das ist ja noch ganz leicht. Wenn du Hunger hast, an Tag 2 oder 3 Mal zu sagen, nee, das brauche ich noch nicht. Aber jeden Tag neu zu hören, hey, du könntest aus diesen Steinen jetzt Brot machen. Du könntest diesen ganzen Weg des Leides einfach wegnehmen. Du könntest einfach jetzt den Leuten zeigen, dass du wirklich der Sohn Gottes bist. Es geht so viel einfacher. Und auch in unserem Leben ist es ja so, dass wir irgendwie nicht nur eine Versuchung mal einen Tag lang haben, sondern es gibt Versuchungen, wo wir jeden Tag wieder neu ausgesetzt sind. Zum Beispiel beim Thema, wo wir das gerade hatten mit unseren eigenen Bedürfnissen. Zum Beispiel beim Thema Sex. Du hast einen Arbeitsplatz und dort ist vielleicht eine Person, die attraktiv ist, und in deinem eigenen Leben zu Hause, da kann es vielleicht auch mal gerade nicht so gut laufen. Und dann ist das für einen Tag natürlich nicht so schlimm. Aber wenn du jeden Tag immer wieder mit der gleichen Person, das ist dieses Muster, wie sozusagen Affären anfangen. Dass man langsam da sozusagen hineinrutscht und langsam merkt, auf meinem Arbeitsplatz habe ich eine tiefere Beziehung, als ich plötzlich zu Hause habe. Der Teufel benutzt ganz bewusst langsame und tägliche Schritte. Nun, wie können wir dem widerstehen? Ich habe ja gerade schon die drei Sachen gesagt, die Jesus gesagt hat. Aber ich möchte noch eine andere Bibelstelle mit hineinnehmen, weil sie nochmal zeigt, wie aktuell das auch gerade für uns Christen ist. Und diese Stelle steht in 1. Petrus Kapitel 5. Vers 8. Da sagt Petrus: Seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streicht umher wie ein brüllender Löwe und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Dem müsst ihr im festen Glauben widerstehen. Dabei sollt ihr wissen, dass eure Geschwister in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchmachen. Der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen, auch wenn ihr jetzt eine Weile leiden müsst. Ihm gebührt die Macht in Zeit und Ewigkeit. Amen. Seid standhaft im Glauben. Der Teufel ist real und er streicht umher wie ein Löwe und er möchte uns verschlingen. Und ich denke, ganz klar ist, dass wir als Menschen einen geistlichen Kampf gegen den Teufel gar nicht bestehen können. Das, was wir machen müssen, ist, dass wir uns unter den Schirm Gottes stellen. Dass wir so, wie der Mann von der Heilsarmee gesagt hat, dass wenn es ihm zu viel wird, dass er es dann auf Gott wirft. Widersteht im Glauben. Seid standhaft im Glauben. Seid standhaft im Vertrauen auf Gott. Da, wo du eine Versuchung erlebst oder wo du das spürst, man muss das ja auch erstmal spüren. Ich glaube, das ist auch der erste Schritt, der manchmal gar nicht so leicht ist. Aber dass du dich da direkt an Gott wendest. Und dass du da diese drei Punkte, die Jesus auch sozusagen als Fazit jeweils nimmt, dass du die mit aufnimmst. Dass du sagst, ja, ich habe Bedürfnisse, aber meine Beziehung zu dir, Gott, ist mir wichtiger. Deswegen lege ich dir das jetzt hin. Und dass, wenn ich merke, wo mein Ego irgendwie mit mir durchgehen möchte, dass ich sage, hey Gott, ich möchte mich unter dir stellen. Ich weiß, dass ich dir nichts beweisen muss und du musst mir auch nichts beweisen. Ich möchte einfach nur dein Kind sein. Und dann auch zu sagen, Gott, ich möchte mich alleine auf dich stützen und alleine dir vertrauen. Aber ganz stark ist, dass im Anschluss Petrus auch sagt, dabei sollt ihr wissen, dass eure Geschwister in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchmachen. Wir sind nicht nur eine Gemeinde, die zusammenhält, sondern wir sind eine Weltgemeinde, die zusammenhält. Petrus hat diesen Brief übrigens auch an Gemeinden geschrieben und nicht an Einzelpersonen. Und manchmal denken wir, dass wir irgendwie, ja, wenn wir ein Problem haben, dann müssen wir das jetzt halt mit uns klären oder mit Gott klären. Die Gefahr ist, dass wir dabei selbst auch ins Wanken kommen können. Es ist mal leicht gesagt, sei standhaft im Glauben. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch Menschen in der Gemeinde sucht, zu denen ihr wirklich eine Vertrauensbeziehung aufbauen könnt. Dass ihr die als Gebetspartner habt. Dass ihr Themen, die vielleicht leichter sind, die kann man in einer Kleingruppe besprechen. Themen, die manchmal vielleicht zu brenzlig für eine Kleingruppe sind, dass ihr die wirklich, dass ihr euch da an einzelne Menschen in der Gemeinde wendet. Und zwar nicht erst, wenn ihr merkt, dass ihr schon gestolpert seid oder am Hinfallen seid, sondern schon vorher, damit ihr nicht ins Wanken kommt. Und am Ende kann man sagen, es gibt nur eine gute Sache. Und das ist Gott. Und wenn wir versuchen, irgendwas anderes darüber zu stellen, dann geht das immer schief. Ich merke gerade, dass ich einen Punkt übersprungen habe. Ich hänge ihn jetzt einfach mal an. Und zwar war das bei dem Versuch, dein Ego wird zu deinem Gott. Um es mal ein bisschen plastischer zu machen, meine Frau hört gerne philosophisches Radio. Das ist so eine Sendung vom WDR. Also wir haben noch nicht ganz geschafft, uns rein auf den Bayerischen Rundfunk einzustellen. Und anschließend diskutieren wir dann oftmals dann auch noch das, worum es da ging. Und bei einer dieser Sachen, da ging es um das Identitätsverständnis, was wir heutzutage in unserer Welt haben. Und der Philosoph sagt, ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir alles zu einer Identität erheben. Weil dadurch die Grundlage fehlt, dass man etwas diskutieren kann. Und ich würde auch aus geistlicher Perspektive sagen, wenn wir etwas zu unserer Identität erheben, erheben wir das zu unserem Gott. Und da gab es ganz verschiedene Beispiele. Er hat Beispiele genannt, erstmal, wo es positiv ist, eine Identität, oder wo Identität eine Kraft geben kann. Hat er zum Beispiel gesagt, dass Frauen sich als gesagt haben, meine Identität ist es, Frau zu sein. Das hat die Feminismusbewegung gegründet. Und das kann man positiv oder negativ sehen, aber ganz positiv ist, dass wir, was Gleichberechtigung angeht, wesentlich mehr sind. Dass Frauen jetzt in den letzten 100 Jahren wählen durften, dass Frauen generell Arbeitsplätze haben durften. Die Frage ist, bis zu welchem Punkt ist das immer gesund? Auch die Frage, wenn du sagst, ich identifiziere mich damit, homosexuell zu sein. Wenn du sagst, das ist meine Identität, dann kann das ein Problem sein. Oder auf ganz andere Art und Weise, das hat sowohl die CSU als auch die AfD mal gesagt, wo es von den Grünen darum ging, dass wir weniger Fleisch konsumieren sollen. Da wurde gesagt, mein Schnitzel wird mir nicht verboten. Ich identifiziere mich als Fleischesser. Das ist meine Identität. Und das eine kann man lustig finden, das andere skurril. Aber fragt euch selbst mal, wo erhebt ihr vielleicht etwas zu eurer Identität? Wo sagt ihr, ja, das ist etwas, was mich wirklich ausmacht? Und es ist gar nicht schlimm, dass Sachen uns beeinflussen, dass Sachen uns auch zu einem gewissen Grad uns ausmachen. Aber das, was immer unsere Identität sein muss, ist, dass ich sagen kann, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und wenn das unsere Identität ist, dann sind viele andere Sachen, die danach kommen, auch überhaupt gar nicht schlimm. Dann habe ich auch nichts dagegen, wenn du gerne Fleisch isst. Aber deine Identität, die muss in Jesus sein. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du uns vorgelebt hast, ja, was es wirklich bedeutet, eine Beziehung zu Gott zu haben, zum Vater zu haben. Und wir merken in unserem eigenen Leben, dass wir so oft irgendwie ja, dich, Jesus, oder dich, Gott, aus unserem Blickfeld verlieren, weil wir doch wieder unsere eigenen Bedürfnisse höher stellen, weil wir unser eigenes Ego höher stellen oder weil wir irgendwo uns einen leichteren Weg erhoffen. Herr, ich bitte dich, dass du uns stark machst, dass du uns ja auch Weisheit gibst und eine Wachsamkeit gibst, dass wir Gefahren früher erkennen und dass da, wo wir vielleicht doch blinde Flecken haben, dass du uns da Geschwister zur Seite stellst aus der Gemeinde, ja, dass wir wirklich ja andere Menschen haben, die uns in unser Leben hineinsprechen dürfen und die uns immer wieder aufzeigen müssen, hey, deine Identität ist, dass du ein Kind Gottes bist. Danke, Jesus. Amen.